Willkommen beim Adi-Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Adi-Podcasts. Mein Name ist Marco Büter, bin bariatrischer Chirurg, tätig in der Schweiz im wunderbaren Männedorf am Zürcher See. Und ich begrüße meine mir wohlbekannten und bestens vertrauten Co-Hosts.
Ich glaube oder ich hoffe, dass wir dir wohlbekannt sind. Das wäre ja sonst ein bisschen spooky nach der ganzen Zeit. Andreas Thalheimer hier am Mikrofon. Ich begrüße euch an den Endgeräten.
Ja, ich bin der Tariq Abunay, bin auch wieder dabei und sage Hallo zu den Co-Hosts und Kölle Alav zu unserem Gast.
Kölle Alav, wieso Kölle Alav? Das müsst ihr gleich erklären. Der Gast heute ist ein alter Bekannter. Es ist Professor Jürgen Ordemann, mit dem wir vor einigen Episoden bereits über das wichtige Thema der chirurgischen Komplikationen gesprochen haben, sowohl als Patienten als auch aus Chirurgensicht. Heute möchten wir mit Jürgen über ein anderes Thema sprechen. Wie ihr wisst, haben wir in der Vergangenheit schon hinreichend über die Versorgungssituation unserer Patienten, die an Adipositas leiden, vor allen Dingen aus chirurgischer Sicht, in der Schweiz gesprochen. Wir haben vor gut einem Jahr mit dem Kollegen Beckerhirn, als wir in Salzburg waren, über die Versorgungssituation in Österreich gesprochen. Und heute möchten wir mit Jürgen über die Versorgungssituation der Adipositas-Chirurgie in Deutschland sprechen. Jürgen, ich fange mal mit der ersten Frage an. Wie viele bariatrische Operationen werden denn in Deutschland so über den Daumen gepeilt pro Jahr durchgeführt?
Also zunächst erstmal vielen, vielen Dank für die zweite Einladung. Das macht richtig Spaß.
Und wir haben schon beim ersten Mal vergessen, dich vorstellen zu lassen.
Das ist alles gut.
Das ist der rote Faden. Aber mittlerweile kennt ihr den Jürgen besser.
Apropos Kölle Alav, Berlin hat eine große rheinische Community, auch die entsprechenden Lokalitäten. Also ist ein wunderbarer Ort. Und jetzt zu den Fakten und zu den Zahlen. Adipositaschirurgie führt tatsächlich immer noch so ein Schattendasein hier. Und ich gehe mal davon aus, dass die OP-Zahlen ungefähr bei 20.000 pro Jahr liegen.
Ja. Im Vergleich ich glaube, um das so ein bisschen in die Relation zu stellen und zu verstehen, was das für eine Zahl ist, 20.000, klingt ja erstmal viel. Müssen wir uns mal die Zahlen in der Schweiz angucken. Soweit ich informiert bin, werden ungefähr über den Daumen gepeilt wiederum 5.000 Patienten in der Schweiz operiert. Jetzt ist ja der Umrechnungsfaktor Deutschland zur Schweiz immer so 10 zu 1. Das würde bedeuten, auf die Adipositas-Chirurgie umgesetzt, würde man in Deutschland unter Schweizer Gesichtspunkten eine Operationszahl von wenigstens 50.000 pro Jahr erwarten. Das heißt also, wenn wir sagen, 20.000 werden im Jahr etwa in Deutschland operiert, 20.000 Patienten, die an schwerer Übergewichtigkeit leiden, dann ist ja hier eine Unterversorgung.
Diese Unterversorgung ist ganz klar, ist bekannt. Tatsächlich, wenn wir die Schweizer Verhältnisse erreichen würden, was wünschenswert wäre, würden wir immer noch viel zu wenig operieren und immer noch viel zu wenige Patienten erreichen.
Wieso zu wenige? Kannst du das erklären?
Ja, weil das Patientengut einfach unglaublich groß ist. Wir müssen uns vorstellen, dass ja mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung übergewichtig und adipös ist. Und die schweren Adipösen, die immer mehr zunehmen, im Vergleich natürlich zu den angebotenen Therapieverfahren, einfach wahnsinnig hoch ist.
Also jetzt ist es ja so, dass offensichtlich sehr viele Patienten betroffen sind von schwerer Adipositas in Deutschland, so wie auch in der Schweiz, ja. Und du sagst, es werden so wenig operiert. Wollen die Leute nicht operiert werden? Wieso kommt es zu dieser krassen Diskrepanz?
Diese Diskrepanz hat viele Väter und Mütter. Und ich fürchte einfach mal, dass besonders in Deutschland dieses Verhältnis besonders stark ausgeprägt ist. Es gibt kein europäisches Land, wo so wenig operiert wird im Verhältnis zu den Patientinnen und Patienten, die es gibt. Und natürlich haben wir ein Problem der Strukturen. Dann haben wir absolut ein Problem der Finanzen. Wer bezahlt das eigentlich? Und hier haben wir eine Diskrepanz, dass die Patienten durchs Raster fallen und eine ganz notwendige Therapie vorenthalten wird. Und ich sag's jetzt mal provokant, trotz besseren Wissens.
Das liegt nahe, weil die Datenlage, die höhere Durchführung von bariatrischen Operationen stützen würde, ja unbestritten vorhanden ist. Und zwar auf einem für chirurgische Verhältnisse außergewöhnlich hochwertigen Niveau. Das muss man auch sagen. Du erwähntest also Strukturen und Finanzen. Vielleicht können wir mit den Finanzen mal kurz anfangen. Es gibt ja zahlreiche wissenschaftliche Belege auch über verschiedene internationale Gesundheitssysteme übergreifend, die relativ deutlich aufzeigen, dass ein adipositaschirurgischer Eingriff kosteneffizient ist. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kosteneffizient heißt, jede medizinische Leistung hat natürlich ihren Preis. Die Chirurgen, die Pflegekräfte, das Material, das muss alles irgendwie bezahlt werden. Das kriegen wir von der Krankenkasse erstattet. Und Kosteneffizienz heißt, dass sich diese Investition idealerweise lohnt. Das heißt, die Patienten, die krank sind, können durch diese therapeutische Maßnahme wieder in den Arbeitsalltag integriert werden, zahlen länger in die Rentenversicherung ein, weil sie Arbeitnehmer geworden sind, was sie sonst nicht tun würden. Sie belasten die Sozialkassen nicht. Also das sind alles Faktoren, die dabei berücksichtigt werden. Und das ist ja etwas, was für viele unserer Therapien nicht notwendigerweise der Fall ist. Also viele Therapien, die wir anbieten, sind nicht unbedingt kosteneffizient. Und das ist auch gut so. Aber warum greift das bei der Adipositaschirurgie offenbar nicht? Warum werden dafür nicht die notwendigen Ressourcen von den Krankenkassen oder von der Politik zur Verfügung gestellt? Gibt's da eine Antwort?
Da müssten andere Protagonisten gefragt werden, aber als Chirurg haben wir auch Antworten. Aber die erste Antwort wird eigentlich mit einer Frage erstmal verbunden. Welche Erkrankung fragt nach Kosteneffektivität? Also welche Erkrankung ist da, wo die Politik, die Entscheidungsträger, das Gesundheitssystem fragt, lohnt sich das? Und bei der Adipositas-Erkrankung bloppt das sofort auf. Und wir sind sofort in irgendeiner Verteidigungshaltung. Und das finde ich entsetzlich. Und das wird der Erkrankung und vor allem dem Patienten nicht gerecht. Wir haben ein Dilemma. Und es tut mir in der Seele weh, darüber dann auch noch zu diskutieren und zu verteidigen. Und über Finanzen selbst zu sprechen, was jetzt eine bariatrische OP kostet. Die Zahlen will ich gar nicht nennen, was das hier in Deutschland kostet und im Vergleich zu anderen Ländern. Dann kann ich nur sagen, bezahlt die Krankenkasse Mickey-Maus-Preise dafür. Für eine Therapie, die so unglaublich komplex und effektiv ist. Die deutschen Krankenkassen zahlen Mickey-Maus-Preise dafür. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, das geht jetzt eher vielleicht doch wieder in die Strukturen, worüber ich mich lieber unterhalten würde.
Sehr gerne.
Ist, in Deutschland existieren Adipositas-Zentren nicht wegen der Erkrankung. Nicht, weil Kassen sagen, wir brauchen jetzt Adipositas-Zentren. Nicht, weil Gesetzesgeber sagen, wir brauchen das, sondern weil der Druck der Straße extrem zunimmt. Die Patienten suchen Hilfe und Unterstützung und weil tatsächlich engagierte Ärzte dahinter stehen. Und da gibt es eine Menge, die sagen, hey, wir machen das und wir unterstützen euch. Und das ist die Urquelle von funktionierenden Adipositas-Zentren in Deutschland. Die entstehen wegen der Erkenntnis der Erkrankung und der Therapie und der Überzeugung, hier Menschen helfen zu können. Und sie entstehen nicht, weil Gesundheitssysteme es fordern.
Darf ich nochmal kurz auf die Strukturen eingehen? Wie die allermeisten ja wissen, war ich ja viele, viele Jahre auch in Deutschland tätig und hatte das Vergnügen, auch in einem größeren Adipositas-Zentrum zu arbeiten, in und um Rosenheim herum, vorher in Würzburg. Aber wenn ich an die Rosenheimer Zeiten zurückdenke, kann ich mich erinnern, dass es damals unglaublich schwierig war, unsere Patienten im ambulanten Setting mitzubetreuen und die Tätigkeiten, die wir mit den Patienten da so durchführen, auch von den Krankenversicherungen vergolten zu bekommen. Es war also für ein Krankenhaus strukturell sehr, sehr schwierig, ein vernünftiges, ja, prozessorientiertes Zentrum aufzubauen, weil wir gar nicht die strukturellen Möglichkeiten hatten, das gut und vernünftig anzubieten. Hat sich das verändert in der Zwischenzeit? Ist das in den letzten 5, 6, 7 Jahren signifikant gebessert?
Ich denke nicht. Es ist weiter dramatisch. Die Überlegungen, was falsch läuft, die Lösungsansätze, die sind vielen Menschen bekannt. Aber es wird nicht umgesetzt. Und wenn ich aus meiner Lebensrealität im Krankenhaus sprechen darf, dann mache ich ja sehr viel Sprechstunde. Ich mache sie auch nicht im Sinne eines Fließbandes, sondern nehme mir Zeit, kläre Patienten auf, spreche über die Operation, welchen Pfad sie gehen müssen. Und alleine das wird nicht finanziert. Es wird nur die Operation finanziert.
Du machst die Sprechstunde quasi umsonst.
Immer für lau, genau. Jetzt muss man sich sagen, okay, dann verbessere doch die Strukturen, schalten MVZ rein, medizinisches Versorgungszentrum, und wir sind tatsächlich dabei, das auch zu realisieren. Dann wird zumindest mal eine Abrechnung erfolgen, die aber das Ganze auch nicht finanziert. Und wie viele von Ihnen wissen, bedarf es in Deutschland auch einer psychologischen Evaluation. Die wird zum Beispiel auch nicht bezahlt. Das muss dann der Patient selbst zahlen. Also es sind alles solche Hürden, die es unglaublich schwer machen, den Patienten in eine Richtung zu leiten, beziehungsweise die Grundlage für die wirklich erfolgreiche OP dann zu bringen. Und das ist nicht nur im Vorfeld einer adipositaschirurgischen Operation, sondern vor allem auch im Nachfeld, die Nachbetreuung. Es wird alles nicht bezahlt, oder zumindest wenn, nur als normales Gesprächsziffer. Und es wird dieser Adipositas-Erkrankung definitiv nicht gerecht. Und wir haben hier ein so großes, massives Problem, dass ich nur sagen kann, schade, wenn Patienten adipös sind und in Deutschland nicht richtig behandelt werden.
Wie wären denn aus deiner Sicht die idealen Strukturen für ein Adipositas-Zentrum, so wie du dir das wünschen würdest an deinem Krankenhaus in Spandau?
Das ist eine super Frage. Ich hoffe, dass da viele zuhören jetzt.
Also es ist jetzt wie Weihnachten. Du darfst mal was
super
wünschen.
Super. Der Wunschkatalog ist riesig. Der ist auch klar strukturiert, aber man kann es auch runterbrechen in eine ganz einfache, simple Form. Wir brauchen ein interdisziplinäres Zentrum. Das heißt, es ist nicht nur der Chirurg, der eine wichtige Rolle spielt. Es sind die Ernährungsmediziner, die dabei mitspielen. Es sind Verhaltenstherapeuten. Im Idealfall haben wir auch Bewegungszentren und, und. Sollte im Grunde genommen eine Struktur haben, wo alle Beteiligten wissen, um was es geht und wie man diese sehr komplexe, auf vielen Ebenen basierende Erkrankung Adipositas behandelt. Das ist meine Wunschvorstellung. Und die Frage ist, wie sie finanziert wird. Das ist wieder am Ende des Tages die entscheidende Frage. Die Therapie von Adipositas muss adäquat therapiert werden. Und tatsächlich, das ist vielleicht nicht allen bekannt, es entwickelt sich vielleicht doch etwas zum Guten. Es entwickelt sich doch etwas zum Positiven. Und da spielen natürlich dann wieder auch die Gesetzesgeber eine Rolle. Ich glaube, 2021, das muss ich mir vorstellen, 2021 wurde Adipositas vom Deutschen Bundestag als Erkrankung definiert. Die WHO ist schon 20 Jahre vor uns gewesen und auch das Europäische Parlament. Wir in Deutschland haben es geschafft, es als Erkrankung zu definieren. Und wenn der Gesetzgeber sagt, Adipositas ist eine Erkrankung, dann muss auch adäquat reagiert werden und dann muss auch Therapie angeboten werden. Und da tut sich was, Stichwort Disease Management Programm. Hier hoffe ich sehr, dass tatsächlich über diese Möglichkeiten ambulante Strukturen gestärkt werden, das Wissen auch bei Hausärzten gestärkt werden. Aber auch da muss ich jetzt wieder skeptisch sein. Momentan ist dieses DMP, das tatsächlich letztes Jahr sozusagen entschieden wurde, ein Papiertiger, es wird nicht gelebt.
DMP für unsere Hörerin heißt Disease Management Program.
Richtig.
Also Krankheitsbehandlungsprogramm. ein Blatt, was die Strukturen vorgeben soll und Strukturen Entwicklung erleichtern soll.
Oder ja, und vor allem die Finanzierung klärt auch.
Genau.
Das ist ja eine der wesentlichen Sachen von einem DMP.
Jetzt habe ich ja den großen Kanton im Norden vor 17 Jahren schon bereits verlassen. Bin dann ja über England dann in die Schweiz. Das klingt ja, also einiges klingt immer noch so, wie es damals geklungen hat, als ich gegangen bin. Nur, dass irgendwann das multimodale Therapiekonzept dann gefordert wurde von den Krankenkassen als Voraussetzung für Kostenübernahme der Operation. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass also dieses multimodale Therapiekonzept ja ambulant durchgeführt wird, nicht stationär, dass also eine Bedingung geschaffen wurde zur Kostenübernahme einer Operation, wobei die Strukturen, die für die Umsetzung dieser Bedingung erforderlich werden, so gar nicht existieren und auch nicht finanziert werden?
Genau, das ist der Punkt. Es existiert nicht, es wird nicht finanziert. Aber ein Punkt muss ich noch sagen, das DMP Adipositas ist kein DMP Adipositas Chirurgie. Das muss den Beteiligten
Punkt,
klar
ja.
sein,
mhm.
genau, sondern die Chirurgie ist dann möglicherweise ein Teil. Das Entscheidende ist Awareness, das Entscheidende ist, dass Hausärzte sich klar werden, wir müssen Adipositas behandeln und es wird auch vergütet. Am Ende des Tages wollen alle profitieren, übrigens auch die Krankenkassen. Die Krankenkassen sehen momentan überhaupt gar keinen Benefit, das zu unterstützen, darum bieten sie es auch nicht an. Übrigens werden die meisten DMPs, die in Deutschland entwickelt werden, gar nicht gelebt. Das erste DMP, das entstanden ist, und viele kennen das, für Diabetes oder gegen Diabetes, aber alles andere führt ein Trauerleben.
Das heißt, nach der Einführung, soweit ich informiert bin, der DMPs für die Diabetesbehandlung, haben sich ja doch auch diabetologische Schwerpunktpraxen ja finanziell auf einer sichereren Basis gründen können. Die Idee wäre ja bei einem DMP Adipositas-Therapie, dass sich eben entsprechend auch Adipositas-Schwerpunktpraxen, so wie wir sie erfreulicherweise aus der Schweiz ja kennen, gründen könnten.
Genau.
Wäre das so die Idee und auch so ein Wunsch?
Das kommt jetzt auf den Weihnachtswunschzettel.
Ja,
genau,
ja.
Das ist es.
Alles drauf.
Wir brauchen tatsächlich Keimzellen der Adipositas-Therapie im gesamten Bundesgebiet, in allen Städten und auch natürlich auf dem Land, wo übrigens Adipositas viel weiter verbreitet ist als in den Städten, wo sich engagierte und dann auch finanziell lohnende Adipositas-Praxen etabliert werden, die neben der Ernährungsberatung und anderen konservativen Möglichkeiten eben auch eskalieren können in ihrer Therapie, sowohl medikamentös als auch dann auch bariatrisch. Und das ist eine Wunschvorstellung, die ich habe und die sich definitiv etablieren muss. Und ich hoffe, dass wir das auch erleben werden.
Darf ich hier mal die Rolle des Schweizer Naivlings einnehmen, der das Ganze aus der sicheren Alpenrepublik beobachtet? Wie entsteht ein DMP? Also was muss passieren, damit so ein Disease Management Program, also wer entscheidet? Olele, wir brauchen ein Adipositas-Therapie-DMP.
Das ist tatsächlich einerseits komplex, andererseits ist es einfach nur eine gesetzliche Aufforderung. Und ich sprach ja davon, dass Adipositas, bin überrascht, plötzlich als Adipositas-Erkrankung definiert wird. Darauf muss man reagieren. Und in Deutschland gibt es eine neu geschaffene, ich weiß jetzt gar nicht wie lange, aber neu geschaffene Behörde, wenn ich das so sagen darf, der gemeinsame Bundesausschuss, der GBA, der sitzt in Berlin, hat ein großes Haus, viele Mitarbeiter und die überlegen, wie das deutsche Gesundheitssystem ja gestaltet wird, mehr oder weniger und vor allem, was finanziert wird. Da geht es auch um Medikamente, wird das bezahlt, sollen die Krankenkassen das übernehmen, da geht es um neue Therapieformen, die auf den Markt treffen. Also es ist so ein Gremium mehr oder weniger mit dem Vorsitz und alle sind beteiligt und KVen, Ärztevertreter und das DMP wurde dann sozusagen gefordert und über Monate, ich weiß nicht, vielleicht auch Jahre, eineinhalb Jahre, wurde eben dann diskutiert, wie die Behandlung von Adipositas aussieht.
Also der gemeinsame Bundesausschuss macht das dann. Und was qualifiziert ihn denn Nein, nein, ist ja eine berechtigte Frage. Also wer sitzt denn da alles drin? Sind das werden da Spezialisten hinzugezogen und
das ist gehört? Eine bunte Truppe, will ich mal so sagen.
Das klingt nach Spaß.
Ja, schön wär's. Bunte Truppe im Sinne von alle, die etwas zu sagen haben im deutschen Gesundheitssystem. Das sind natürlich die Krankenkassen. Das sind die Versicherungen. Das sind aber auch Patientenvertreterinnen und Vertreter. All die kommen in einer Art Kommission zusammen und diskutieren dann über die entsprechenden Krankheitsbilder. Und dann wird diskutiert, natürlich auch mit dem Equid, also mit einer Qualitätsinstitution bzw. Behörde, was evident ist und was nicht evident ist. Das wird alles verglichen und aufgeschrieben und diskutiert. Und am Ende des Tages soll dann eine Empfehlung bzw. ein Pfad beschrieben werden, die dann umgesetzt werden, meistens dann eben auch in Hausarztpraxen, die dafür dann auch die sollen dann finanziell unterstützt werden.
Aber am Ende ist es nur eine Empfehlung dann?
Ja, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich nur eine Empfehlung. Ich finde, es sollte eigentlich zu einer Pflicht werden. Am Ende des Tages, wenn das DMP freigeschaltet ist, sind die Krankenkassen sozusagen beauftragt, mit den entsprechenden Praxen und Gesundheitszentren Verträge auszuhandeln, wer das DMP dann auslebt. Genau.
Nochmal, weil ich kenne es wirklich nicht. Über wie viele Leute reden wir da und wie oft treffen die sich? Also ist das der gemeinsame Bundesaustausch, sind das jetzt 10 oder sind das 50 Leute und treffen die sich einmal im Vierteljahr?
Da bin ich tatsächlich auch überfragt. Okay. Es sind viele, viele Leute. Also ihr kennt Behörden, da sind viele Menschen, die da beschäftigt sind. Und Das ist ein großer Verein. Da gibt es einen Vorsitzenden und die verschiedenen entsprechenden Unterabteilungen. Das ist wie ein Ministerium in Anführungsstrichen. Und die arbeiten dann in Ausschüssen. Die treffen sich dann einmal im Monat oder einmal im halben Jahr. Und da wird dann intensiv diskutiert über den ganzen Tag. Dann gibt's Protokolle, dann wird abgestimmt. Und das ist wiedergekäut von dem, was man schon weiß. Also was die Wissenschaft uns an Daten liefern, das wird nochmal überprüft und nochmal diskutiert und inwiefern man das dann umsetzen kann. Und dann werden Empfehlungen ausgesprochen und letztendlich muss dann dieses neue DMP auch rechtlich unterschrieben werden und dann gilt das.
Das klingt ein bisschen wie das, was wir aus der Schweiz als Health Technology Assessment, geht das so in diese Richtung, wo Wirtschaftlichkeit beurteilt wird, Wirksamkeit wird beurteilt.
Also soweit ich das aus meiner deutschen Zeit noch so mit beurteilen konnte, war das eher so eine weniger volkswirtschaftlich, gesundheitspolitisch agierendes Gremium, sondern eher so eine Interessensvertretung, bei der medizinische Inhalte nicht die entscheidende Rolle spielen, sondern das sind dann häufig politische Entscheidungen, die mehr oder weniger unabhängig von medizinischen Notwendigkeiten.
Also wenn du das so beschreibst, dann ist das sicherlich richtig, aber der GBA, da sind wahnsinnig viele Mediziner, die schon wissen, um was es geht und auch natürlich versuchen, ihre Expertise dann in den entsprechenden Entitäten mit reinzubringen. Also es gibt ja auch ein DMP, soweit ich weiß, COPD. Und
eine Lungenerkrankung.
Lungenerkrankung oder Rückenbeschwerden oder wie auch immer. Es gibt die unterschiedlichsten. Einfach mit dem Wunsch, Therapie für chronisch kranke Menschen anzubieten. Ja, also eine akute Erkrankung, da brauchen wir kein DMP für. Aber diese chronischen Erkrankungen, und dazu gehört eben auch Adipositas, dass dieses Krankheitsbild möglichst niedrigschwellig, also über Hausärzte, angeboten werden. Und das muss man einfach mal auch attraktiv machen für Hausärzte, damit sie sich drum kümmern. Und das ist auch eine Intention, so etwas zu etablieren und dann breit auszuführen.
Ich möchte gerne nochmal die Situation in Deutschland für die Patienten ganz konkret betrachten. Wie ist denn hier die Situation? Also nehmen wir mal an, ein Patient entscheidet sich dafür, dass er diesen Weg der bariatrischen OP gehen möchte. Er ist jetzt das erste Mal bei dir, stellt sich vor. Wie lange dauert es in Deutschland in der Regel von dieser ersten Vorstellung bis zur Kostenübernahmeerklärung, bis zur Operation?
Das hängt tatsächlich auch wieder vom Schweregrad der Erkrankung ab. Wir müssen oder werden den Patienten im Vorfeld auch darüber aufklären, wie lange das Ganze dauert. Aber jetzt von meinem Zentrum bei Vivantes muss ich sagen, und da ist natürlich auch der Wunschzettel so ein bisschen erfüllt, dass wir vieles anbieten können und die Wege dann zur Operation in klaren Strukturen, im Faden, dann auch nicht zügig, aber doch zumindest strukturiert durchlaufen werden. Und wenn jetzt heute jemand sich bei mir vorstellt, dann kann er damit rechnen, dass er in 6 Monaten operiert wird. Etwas anderes ist es tatsächlich bei den höheren Adipositas-Graden. Wir sprechen dann ja vom Body Mass Index 50, obwohl wir das auch relativieren müssen, aber so ist es momentan. Dann kann man schon sagen, dass diese Patienten nach 3 Monaten operiert werden. Und das Gute ist irgendwie, das finde ich auch ganz cool, aber die meisten Adipositas-Zentren arbeiten inzwischen so, wir stellen auch keine Anträge mehr bei den Krankenkassen. Das war früher ein Riesenproblem. Die wurden dann abgelehnt, es wurden irgendwelche Fragen gestellt und Nachforderungen gestellt. Das tun wir nicht mehr. Wir operieren, was die Anforderungen angeht, leitliniengerecht. Wir stellen keine Anträge mehr und wir haben damit auch keine Probleme.
Gibt es dann Nachfragen noch seitens der Krankenversicherung? Oder haben die das aufgegeben mittlerweile?
Leider haben sie es nicht aufgegeben. Und ich muss einfach mal sagen, dass unser Zentrum auch einen gewissen Namen inzwischen hat bei den Krankenkassen. Die wissen, wo kommen die Patienten her. Darum haben wir keine Sorgen.
Also auch keine, sagen wir mal, Überprüfungen nachher nochmal.
Die kommen vor. Das Interessante ist, diese Nachfragen werden dann von Mitarbeitern der Krankenkassen gestellt, die eben auch keine Ahnung haben. Ja. Und sobald dann, wir haben die sogenannte digitale Akte, da liegen alle Befunde drin, alle Nachweise, brauchen wir nur auf den Knopf zu drücken, das geht dann zu den Krankenkassen und dann, also dann ist das kein Problem. Und man muss auch ganz klar sagen, die Sozialgerichte, die stehen ja total auf der Seite der Patienten. Ja, ich habe das Gefühl, die Richter wissen inzwischen besser Bescheid als Krankenkassen und von daher haben wir da keine Sorgen.
Wie ist dein Eindruck, Jürgen, über die Szene in Deutschland? Machen die meisten Zentren mittlerweile die Operationen ohne vorherigen Kostenübernahmeantrag? Oder ist dein Zentrum hier in Berlin da eher eine Ausnahme?
Also mein Eindruck ist, dass immer weniger Zentren Anträge stellen. Und so kleiner ein Zentrum ist und so unerfahren will ich jetzt nicht sagen, ein Zentrum ist, dann werden tatsächlich aus Sicherheitsgründen Anträge noch gestellt. Meistens steckt aber dann auch noch der Verwaltungsdirektor des Krankenhauses dahinter, der sagt, also ich will hier nicht auf unbezahlte Rechnungen sitzen, stell bitte einen Antrag. Alle wissen, dass wir in Deutschland eine Krankenhausreform erleben gerade. Auch in diesem Bezug wird sich vieles ändern. Davon bin ich überzeugt und auch froh drüber. Denn es werden sich dann Adipositas-Zentren etablieren, die eine entsprechende Expertise haben und all diese Dinge, die gefordert werden, möglichst gut auch anbieten. Und dann wird die Frage nach der Finanzierung noch niedriger gestellt.
Lass uns mal über die sogenannte Nachsorge sprechen. Die kommt ja nach der Operation im Verlauf der nächsten Monate und Jahre auf den Patienten zu und ist ja, und das wissen wir, die Daten sind publiziert, außerordentlich wichtig für einen langfristigen, positiven Verlauf der Operation. Also wir brauchen eine gute Nachsorge, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wie ist denn die Nachsorge mittlerweile organisiert? Bei dir speziell im Zentrum und so, was du eben weißt aus der deutschen Szene, so möglicherweise traust du dir zu, auch so eine allgemeine Antwort zu geben, wie die Strukturen hier sind.
Also das ist ein großes Feld, das Thema Nachsorge. Und ich muss dir jetzt erstmal recht geben oder das nochmal komplett unterstreichen. Eine Therapie, wir bleiben jetzt mal bei der bariatrischen Therapie, ist nur dann erfolgreich, wenn die Nachsorge exzellent ist. In meinem Bereich, in meiner persönlichen Einstellung kann ich Adipositaschirurgie nur machen, wenn die Nachsorge auch von mir beziehungsweise ja, organisiert wird und angeboten wird. Alles andere wäre für meine Einstellung zu der Therapie kontraindiziert, dann könnte ich das gar nicht machen. Darum glaube ich, dass wir zwar nicht perfekte, aber doch recht gute Nachsorge anbieten. Und zwar einerseits natürlich in meinem Umfeld, aber, und ich muss jetzt zu Vivantes wieder zurückkommen, Vivantes selbst hat MVZ-Strukturen und wir etablieren gerade nicht nur eine hausärztliche Nachsorge, sondern wir etablieren auch Lotsen. Das ist ein Begriff, der jetzt neu fällt, aber spielt auch eine große Rolle, um niedrigschwellig Gesprächspartner zu haben, um über diese Themen zu sprechen. Sodass ich glaube, dass das Berliner Adipositas Zentrum von Vivantes schon die Strukturen anbietet, alles im Aufbau übrigens, die gefordert werden. Anders sieht es vielleicht in der Realität woanders aus. Da muss ich ganz klar sagen, hier müssen Netzwerke gebildet werden, dass diese Nachbetreuung angeboten wird. Wir als Chirurgen können die Nachbetreuung am Ende des Tages ja gar nicht mehr machen. Wir haben so einen Begriff, auch die Tsunami-Welle der Nachbetreuung. Wenn wir nur noch Nachbetreuung machen würden als Chirurgen, dann kämen wir nicht mehr zum Operieren. Und deswegen ist dieses Netzwerk so wichtig. Und ein Punkt nochmal, was für die Nachbetreuung spricht. Wir haben tatsächlich viele Patientinnen und Patienten, die das alles nicht wollen, die auch diese Vorbereitung nicht wollen. Und es gibt hier tatsächlich so eine Art Medizintourismus der bariatrischen Patientinnen und Patienten. Und auch weil die Community hier natürlich groß ist, türkische Patienten, die nach Istanbul fliegen, alles in einem kriegen und wiederkommen und nicht wissen, was sie haben und auch massive Probleme haben können. Und daran sehe ich immer wieder, wie extrem wichtig es ist, mit diesen Patienten vorher natürlich zu reden und denen auch zu sagen, was Nachbetreuung bedeutet.
Man muss ja dazu sagen, dass die Patienten das Angebot im Ausland wahrscheinlich nicht im selben Maße in Anspruch nehmen, wenn der Zugang in Deutschland besser strukturiert und einfacher wäre.
Richtig, total richtig.
Trotzdem kriegen sie natürlich die Operation woanders und kommen dann mit den ganzen Problemen trotzdem wieder in unser System. Das heißt, diese vermeintliche Kostenersparnis, etwas nicht anzubieten, ist ein klassischer Bumerang, weil es dann ja doch wieder auf Kosten des deutschen Gesundheitssystems zurückfliegt, weil die Leute einfach hier leben. Ich glaube, ich kenne die Antwort auf die Frage. Ich stelle sie trotzdem. Ist die Nachsorge denn vergütet in Deutschland? Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass du deine Sprechstunde quasi umsonst machst. Wie sieht's mit der Nachsorge aus?
Die Antwort ist klar, sie wird nicht finanziert. Es ist dramatisch. Darum wehren sich ja auch viele Hausärzte, wenn wir daran denken, eine ordentliche Nachbetreuung bedeutet auch eine Laborkontrolle von Spurenelementen und Vitaminen. Da heben die Hausärzte die Hände hoch und sagen, nicht mit mir. Und dann kommen sie zu unserer MVZ-Struktur, da wird es auch nicht finanziert. Aber als Konzern haben wir so eine Art Querfinanzierung. Dann sagen wir, okay, wir müssen das jetzt doch anbieten. Aber es wird nicht finanziert. Es ist ein Desaster und auch hier muss sich sehr viel verändern.
Habt ihr darüber nachgedacht, die Patienten finanziell zu beteiligen?
Das haben wir nicht, denn welche Erkrankung gibt es, wo Patienten sich beteiligen müssen? Viele machen das aber. Die zahlen dann, sie sagen, okay, wir brauchen jetzt das Vitamin D und B und vielleicht noch was anderes. Ich zahle das jetzt. Das ist aber dann meistens, sind dann Patienten, die in der Peripherie sind, wo die gar keine andere Möglichkeit haben, als bei ihrem Hausarzt, der sagt, ich kann das als Praxis auch nicht stemmen, bitte zahlt es.
Also ich mache mal so eine kurze Zwischenzusammenfassung. Also es gab einen gemeinsamen Bundesausschuss nach 2021, der sich mit der Neustrukturierung und Umstrukturierung der Adipositas-Therapie in Deutschland befasst hat und Empfehlungen gemacht hat, die in einem DMP, in einem Disease Management Program resultiert sind. Die darin gemachten Empfehlungen sind gut gemeint und lesen sich wahrscheinlich auch toll, lassen sich aber aufgrund der Vergütungssituation so gar nicht umsetzen. Und Adipositas-Zentren sind ein hehres Ziel, wenn aber die strukturellen Voraussetzungen und auch die finanziellen Voraussetzungen gar nicht gegeben sind, dass man das überhaupt anbieten kann. Trotzdem gibt's ja Adipositas-Zentren und so wie das für mich klingt, beruhen die überwiegend auf ein extrem hohes Maß an Selbstinitiative, extrem hohen Enthusiasmus und Idealismus, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sag mal so, dein Arzt, dein Glück oder dein Schicksal, weil es braucht jemanden, der sich dem Thema verschreibt und trotz der strukturellen Voraussetzungen sich dazu bereit erklärt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also erstmal aus der Schweizer Perspektive muss ich sagen, also Hut ab, dass du das da so durchziehst. Und das spürt man ja auch, mit welchem Enthusiasmus dir das Thema wichtig ist. Wir kennen ja auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, die, sag ich mal, an diesen Vorkehrungen vielleicht mit gleichen Voraussetzungen gestartet sind, aber dann vielleicht auch zerbrochen sind und sich entschieden haben, was anderes zu machen. Ist das auch der Grund, weshalb man den Eindruck hat, dass das Feld jetzt der Adipositas-Therapie an sich und jetzt mit der chirurgischen Brille natürlich auch die Adipositas-chirurgische Repräsentanz im akademischen Umfeld eigentlich nicht so ist, wie man es erwarten würde, wenn man sich die epidemiologischen Daten anschaut. Also wenn man bedenkt, wie viele Einwohner in Deutschland leben, wie viele davon statistisch von der Erkrankung Adipositas oder zumindest Übergewicht betroffen sind und wie wenig wahrnehmbar diese medizinische Disziplin im akademischen Umfeld ist.
Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und wir werden der Verantwortung nicht bewusst. Das ist oder gerecht. Das ist ein Riesenproblem. Die Thematik der Ausbildung ist auch zum Beispiel des medizinischen Personals oder von Studenten. Da spielt das Thema Adipositas jedenfalls, als ich an der Charité war, noch einen sehr marginalen Raum. Das mag sich jetzt verändern. Und ich bin ja auch noch in der Lehre noch tätig tatsächlich, halte Vorlesungen, mache Staatsexamen. Und da merke ich inzwischen, dass die Examenskandidaten doch ein breiteres Wissen haben inzwischen. Und auch irgendwie.
Das liegt an unserem Podcast.
Wahrscheinlich, genau. Aber ich meine, wir sind ja immer doch wahnsinnig überrascht, wie ärztliches Personal noch über das Thema Adipositas denkt. Das erlebe ich tagtäglich weiterhin auch in meiner, ich sage mal, Krankenhausstruktur. Es ist unglaublich, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun müssen, um selbst bei uns im Krankenhaus hier die Haltung zu verändern. Kurzes Beispiel, wir schicken jemanden vor einer Operation zum EKG und die MFA sagt, wollen Sie sich das wirklich antun? Das muss man sich mal vorstellen, kurz vor der OP. Ja. Also das ist grotesk und das ist brutal. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die akademische Ausbildung sich diesbezüglich ändert und dass die Studentinnen und Studenten inzwischen wissen, okay, es hat nichts mit dem Charakter zu tun, doch da scheinen doch andere Strukturen eine Rolle zu spielen. Und das Traurige ist nur, dass es so spät stattfindet, diese Haltungsänderung, trotz all der Daten. Und da würde ich mir eine viel schnellere Entscheidung im Rahmen von Ausbildung und Wissensvermittlung wünschen. Aber wir arbeiten daran.
Das ist ja ein Aspekt, oder? Weiter- und Ausbildung der zukünftigen Ärzte, Sensibilisierung für das Thema, egal wo sie dann landen, ob sie in der Grundversorgung, im Hausarztwesen oder in der akademischen Medizin landen, vollkommen egal, die müssen ja ausgebildet werden. Die besondere Rolle, die ich den Universitätskliniken dann schon aber auch noch zustecken würde, was sagt man das?
Zuweisen würde,
danke, ist ja auch Daten zu schaffen, oder auch entsprechend zu kommunizieren, die letztendlich dann auch Druck auf die Policymaker und auf die Stakeholder kreieren und ausüben. Und solange das natürlich, sag ich mal, überwiegend aus der Grundversorgungsecke kommt, die in dieser Fragestellung eine niedrigere Glaubwürdigkeit haben, zu Unrecht, aber es ist halt einfach so, müsste doch eigentlich der Druck auch von den Universitäten kommen. Das ist der Ort, der neue Dinge entwickelt, der out of the box denkt. Und ist das vielleicht auch ein Problem, dass es für Universitätskliniken eigentlich bis anhin unattraktiv war und vielleicht auch ein bisschen unsexy war, sich mit der Erkrankung und diesem Patienten gut zu beschäftigen. Was letztendlich auch nichts anderes ist als Ausdruck des Stigmas, was wir immer wieder in unserem Podcast miteinander besprechen.
Du fasst es jetzt alles schon fast zusammen.
Ich sage Dinge, von denen ich glaube.
Nein, ich sage einfach, ohne überheblich zu klingen, wir wissen doch wahnsinnig viel. Wir wissen, dass eine Fettzelle nicht nur eine Fettzelle ist. Wir wissen, dass eine Fettzelle eine Mikrofabrik ist für tausende von Botenstoffen, Entzündungsstoffen. Wir wissen, dass das Gehirn der Adipösen unter diesem Cocktail an Botenstoffen sich verändert. Wir wissen, dass Adipositas nicht behandelt werden kann, indem man sagt, weniger essen. Das wissen wir alle. Das wissen übrigens auch die Entscheidungsträger in der Politik. Das wissen auch die Kassen. Und trotzdem ändert sich so wenig. Und das mache ich vielen auch zur Verantwortung. trotz besseren Wissens keine Reaktion. Und noch schlimmer, nicht nur keine Reaktion, sondern Aufbau von Hürden. Und das sollen sich alle, die dafür verantwortlich sind, mal hinter die Ohren schreiben. Und Wissen scheint trotzdem nicht zu Veränderungen zu führen. Und ich hoffe, dass sich doch was ändern wird, und zwar aufgrund von Druck.
Geht es nur um Geld?
Es geht wie immer ums Geld.
Das hat schon Oma immer gesagt. Wenn du die Antwort auf eine Frage nicht kennst, ist es meistens Geld.
Nee, aber wir können es ja auch kaum noch hören. Es geht auch um die Stigmatisierung. Ja, das ist so in uns eingehämmert worden. Oder es ist so banal. Es ist immer die Stigmatisierung. Und jemand, der sich wissenschaftlich jetzt darum kümmert, wir kennen super, super Leute, die sich um Adipositas kümmern, totale Begeisterung, wissenschaftlich hinterher sind. Und wir haben alle Namen im Kopf. Und die versuchen das natürlich auch, das Feld zu drehen. Und ich finde das Interessante auch von den internistischen Kollegen, so mehr sie sich damit beschäftigen, umso höher steigt auch die Akzeptanz der Chirurgie, weil sie wissen, die Chirurgie verändert eben in diesen neurophysiologischen Achsen dieser Patienten so unglaublich viel, dass ihnen plötzlich Tore geöffnet werden, warum es so erfolgreich ist.
Und aber das ist ja schon erstaunlich, oder, wenn du jetzt sagst, dass die Glaubwürdigkeit der Chirurgie plötzlich erhöht wird, dadurch, dass sich jetzt nicht chirurgische Fachdisziplinen mit dieser Geschichte, mit dieser Erkrankung mehr und mehr beschäftigen und quasi jetzt von einem anderen Blickwinkel her die Effektivität unserer Therapie bestätigen.
Ja, aber das ist ja das Interessante, und das macht die Sache übrigens jetzt mit dem Aufkommen der neuen Medikamente auch noch so interessant. Aus zwei Aspekten. Erstens, jedem wird klar, dass anscheinend bestimmte Hormone, bestimmte pathologische Veränderungen auch zu Adipositas führen können und auch somit therapiert werden können. Das, was wir erleben, ist eine Veränderung der Wahrnehmung der Adipositas-Erkrankung. Punkt eins. Punkt zwei ist, die sich damit beschäftigen, ich behaupte mal, die gucken der Chirurgie eigentlich was ab, weil sie sehen, dass bestimmte Hormone da verändert werden. Jetzt stellen wir sie mal nach und aha, es funktioniert. Meine Hypothese ist tatsächlich, dass zumindest in Deutschland durch die Medikation Adipositas-Chirurgie nicht weniger wird, sondern mehr wird. Wir erleben, und davon gehe ich aus, oder werden erleben, einen Boost. Und zwar jetzt nicht, weil die Leute sich jetzt alle operieren wollen, nein, sondern weil die Entscheidungsträger merken, okay, hier ist eine Kombination an Medikation, an Chirurgie, und wir können den Leuten nicht sagen, esst weniger, sondern wir müssen hier weiter denken, und die Medikation wird dazu führen, dass auch die bariatrische Chirurgie einen anderen, in dem Sinne mal positive Stellung einnehmen wird.
Na, das ist ja auch die Prognose, die wir für die Schweiz geben, ohne dass wir das bisher an den Zahlen ablesen können, aber das hat wahrscheinlich eine Latenzzeit von 2 bis 4 Jahren.
Absolut.
Also ich fasse zusammen, die Situation ist nicht großartig, aber nicht hoffnungslos.
Sehr gut.
Sehr schön.
Ja.
Ja.
Jürgen, ich habe während des gesamten Gespräches gemerkt, dass wenn man in so eine gewisse Richtung mit der Fragestellung gegangen ist, dass du dann so begonnen hast, so unruhig auf dem Stuhl hin und her zu rücken.
Sherlock.
Ja, ja, hey, ich bin hier, ist mein neues Ich. Ich kann Körpersprache lesen. Naja, sagen wir mal so, war nicht so schwierig, die zu lesen.
Audiokommentar, also, Tarek zeigt einen, sagen wir mal, zumindest skeptischen Gesichtsausdruck.
Also, was ich sagen möchte, wenn meine Kollegen mit dem Kommentieren meiner Körpersprachefähigkeiten fertig sind, ganz herzlichen Dank, Jürgen, dass du dir die Zeit genommen hast, über dieses heikle Thema zu sprechen. Andreas und ich sind nicht mehr in diesem deutschen Gesundheitswesen tätig, deswegen ist es für uns deutlich einfacher, da kritisch und vielleicht ein bisschen provokant hier und da nachzufragen. Das ist für dich nicht ganz so einfach. Also Hut ab, danke, dass du da trotzdem auch so klar Stellung bezogen hast. Und damit verbunden aber auch eine Frage, mit wem müssten wir denn in unserem Adi-Podcast sprechen, um Antworten auf Fragen zu bekommen, die da noch tiefer gehen? Hast du da eine Empfehlung? Die Nummer kannst du uns dann hinterher geben.
Also ich habe tatsächlich vorstellen.
Herr Lauterbach, wenn Sie das hören.
Ja, das wäre sehr, sehr
rufen
cool.
Sie an.
Aber ich denke, da...
Finden die Nummer in den Shownotes.
Da spielen andere Entscheidungsträger eine Rolle und da müsste man sofort in die Wunde packen. Die nenne ich jetzt nicht, aber ich werde sie euch nennen. Punkt eins, Punkt zwei ist, weil das ja jetzt auch eine Art Schlusswort ist. Ich finde, was wir hier wieder sehen, ist, dass Engagement sich lohnt. Punkt eins. Und zweitens, wir tatsächlich optimistisch sein können, in jeglichem Bezug auf das, was auf uns zukommt.
Wunderbares Schlusswort, Jürgen. Wie beim letzten Mal war es ein Vergnügen, mit dir diese gut 45 Minuten zu verbringen. Vielen Dank.
Ich danke.
Bis zum nächsten Mal.
Also es war der erste Schritt nach der Forderung vom letzten Mal, die Achse Berlin-Zürich zu stärken. Wir sind auf einem guten Weg und noch mehr in petto. Ihr hört von uns.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.